Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem schönen, an einem sicheren und an einem wohligen Ort seid. Ich bin's auf jeden Fall, denn ich bin mit Get Happy in dieser Woche für euch wieder auf Reisen. Mein Weg hat mich ins wunderschöne Ötztal geführt, in den Aquadome. Und in dieser Folge soll es um ein Thema gehen, das seit ein paar Jahren in aller Munde ist, obwohl es immer noch unheimlich viele Menschen gibt, die sich darunter vielleicht gar nicht so richtig was vorstellen können. Und häufig ist es so, wenn man den Begriff schon mal gehört hat, dann denkt man gleich an eine riesen Palette von Nahrungsergänzungsmitteln und von unendlichen Tests bei einem Arzt und man wird vor Flinks gedreht. Es geht natürlich um das Thema Langlebigkeit und das ist natürlich was, das liegt uns doch irgendwie allen am Herzen. Wir wollen möglichst lange gesund bleiben, wir wollen mit Würde, mit geradem Rücken und mit Kraft und Stärke immer älter werden und das haben wir auf jeden Fall gemeinsam, wir werden auf jeden Fall älter. Und hier im Aquadome im Ötztal hat man sich diesem Thema mit ganz besonderer Hingabe gewidmet und der Ansatz ist ein ganz anderer und weil dieser Ansatz so wunderbar alltagstauglich ist, freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit der Geschäftsführerin Bärbel Frey, denn deren Herz schlägt für Longevity und natürlich auch fürs Ötztal und das spürt man in jeder Silbe und das spürt man auch hier im Haus und ich freue mich sehr auf den Austausch mit ihr in der nächsten Stunde. Liebe Bärbel Frey, herzlich willkommen bei Get Happy.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich ihr hier zu Gast sein darf in diesen Tagen, um über ein Thema zu sprechen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, das irgendwie seit geraumer Zeit in aller Munde ist. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die können sich unter Longevity nicht so richtig was vorstellen. Mhm. In Ihren ganz persönlichen Worten, was ist Longevity?
Also ich glaube, viele können sich nichts vorstellen, weil es so ein Kunstwort ist. Ja? Und viele können es auch gar nicht aussprechen. Sie müssen es erst auseinander dividieren, dann kommen sie so ein bisschen drauf. Also für mich ist Longevity ganz einfach, dass man selber alle Maßnahmen setzt, um gesund und möglichst lange zu leben, wie es natürlich da drin steht. Wobei ich eigentlich nicht so ein Freund vom Longevity-Wort bin, denn es würde ja an sich isoliert eigentlich nur bedeuten, dass man lange lebt. Und nur lange leben kann nicht das Ziel sein, denn es macht sehr wohl sehr viel aus, ob ich, wenn ich 80 bin, dann bis 120, künftig sollen wir ja so lange leben, mhm. ob man da so lange dann auch ein gutes Leben hat oder ob man vielleicht gebrechlich ist und vielleicht gar kein gutes Leben hat, weil man eben krank ist. Und ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes, oder man sollte ein bisschen weggehen von dem Wort Longevity an sich, sondern man sollte eigentlich es so interpretieren, dass man einfach lange gut leben kann, ja, mhm. lange gut und lange gesund leben kann.
Dieses Thema Gesundheit oder der Begriff Gesundheit, das war mir bis gestern gar nicht klar, als ich ein ganz tolles Gespräch mit einem Ihrer Mitarbeiter hatte, mit dem Georg. Und der hat einen ganz tollen Satz gesagt, nämlich, die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff Gesundheit nicht krank zu sein. Mhm. Aber Gesundheit ist ja eigentlich viel mehr. Mhm. Also gesund sein kann ja nicht nur der Anspruch sein, nicht krank zu sein.
Ja. Ich meine, selbst die WHO hat es ja schon richtig definiert. Denn die sagen ja, oder die sagt ja, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern auch, dass auch die soziale Balance, die innere Balance, das Mentale dazugehört, die sozialen Kontakte. Es ist das allgemeine, groß gefasste Wohlbefinden und nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten. Ja, ja. Und für viele ist so ein bisschen die Gesundheit, das Wort Gesundheit negativ besetzt, weil, wie Sie richtig sagen, ist ein bisschen antizipiert, man ist nicht krank und das Wort krank steckt drin. Aber Gesundheit ist eigentlich ein wunderbares Wort. Und die Frage ist, warum muss man es immer mit Anglizismen definieren und sagen, Health und Longevity und so weiter. Gesundheit ist doch wunderbar.
Bevor wir so ein bisschen in Ihren Ansatz hier einsteigen, erzählen Sie mir erstmal vielleicht gerne zum Einstieg ein paar Sätze über diesen wunderschönen Ort, an dem wir hier gerade sind. Also Ötztal ist natürlich ein Begriff, der vielen Menschen vertraut ist, aber Sie sind also, ja auch schon ein bisschen hier.
Ja, ich bin schon lange hier, und bin immer noch sehr, sehr gerne hier. Und wir stehen ja mitten mit unserem Haus, mit dem Aquadom, mitten im Ötztal. Und hier gab es bereits im 16. Jahrhundert Badetraditionen schon. Thomas Mann kam hierher, um zu baden. Auf der anderen Seite von der Straße, am Kreisverkehr, gibt es noch das richtige alte Badel. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit haben, hatten, rüberzugehen, sonst machen wir das auch gerne noch gemeinsam. Und da sieht man noch so einen richtigen Tümpel, in den sind die Menschen reingegangen, wenn die zum Skifahren nach Sölden sind. Da haben die ihre Kleider in den Schnee geschmissen und sind in dieses heiße Wasser reingegangen. Und diese heißen Quellen sind eigentlich unsere Entstehungsgeschichte oder sind dafür verantwortlich, dass es uns im Aquadom gibt. Denn wir haben da mit dem, also es fing einfach alles mit dem Wasser an. Und die Lengenfelder haben sich dann gesagt, wir haben dieses wunderbare Wasser, was machen wir damit, was tun wir damit? Und dann war die Idee, ein Badehaus zu bauen, das war so die erste Idee. Und dann hat man relativ schnell in Studien festgestellt, naja, so ein einfaches Badehaus, das rechnet sich nicht. Und dann hat man überlegt, ob man so ein wundervolles großes Bad, nämlich den Aquadom, ja, schon im Wort Dom steckt ja was Großes, Heiliges, ob man das hier hinstellt. Und das hat man dann gemacht. Also wir wurden 2004 gebaut. Und wenn man so reinkommt, man sieht, dass die Architektur eine große Rolle spielt. Es wurde sehr viel Glas, Wasser und Stein eingesetzt. Das Schöne ist bei uns, wenn man durchgeht, es zieht sich im Grunde die Natur überall rein und die schwingt im Haus mit und auch das Haus zieht sich nach außen. Also wir sind so richtig, wir liegen ja auf dem Hochplateau, Lengenfeld, 1000 Meter Höhe und wir sind so richtig ein Teil der Natur und wir verschmelzen mit der Natur. Mhm. Und wir haben natürlich alles Erdenkliche, was man braucht, um einen tollen Thermen-Wellness-Spa-Aufenthalt zu verbringen. Da haben wir einfach unglaublich viele Einrichtungen und das ist, glaube ich, schön und das ist unsere Stärke und macht unseren Erfolg aus.
Sie sind seit 21 Jahren hier.
Das hat Ihnen jemand verraten wahrscheinlich,
ja,
gell?
Das hat mich ja verraten.
Also ich bin tatsächlich seit 21 Jahren hier. Das war ganz spannend. Ich wollte eigentlich nach Hongkong. Ich komme aus der klassischen Fünf-Sterne-Hotellerie und habe da auch schon einen Vertrag unterschrieben gehabt. Und dann hat mich ein Headhunter angeworben für dieses Projekt hier. Und ich bin ins Ötztal damals reingefahren mit meinem damaligen Lebensgefährten. Wir fuhren zu dieser Baustelle, da waren 120 Kränen. Das war so unglaublich groß und es war ein Wintertag mit ganz viel Sonne. Und ich habe das gesehen und dann habe ich mich fast schon ein bisschen verliebt, weil ich gedacht habe, so was entstehen, mitzumachen oder bei der Entstehung mitzuhelfen. Das ist schon groß und toll. Und ich erinnere mich dann noch an meinen ersten Arbeitstag. Es waren natürlich dann noch ein paar Phasen dazwischen. An meinen ersten Arbeitstag, als mein Chef mir eine große Kiste mit Plänen hinstellte und sagte, jetzt machen Sie mal. Und ich mit diesen Plänen dann angefangen habe und einfach damals alles gemacht habe. Also nicht alleine natürlich. Ich habe dann schon angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Aber wir haben die ganze Anlage eingerichtet, von der Streichholzschachtel bis zum Dachboden über Mitarbeiteruniform und so weiter. Wir haben alle Mitarbeiter eingestellt, wir haben alle Konzepte gemacht. Und in so einem Dreivierteljahr alles von null an den Start zu bringen, das war schon was. Ja. Und dann haben wir 2004 eröffnet und das erste halbe Jahr war es ein bisschen schleppend und dann nach einem Jahr haben wir gedacht, ui, hoffentlich wird das was. Und dann ist das aber geflogen. Ja, dann ging es los, dann war der erste Sommer, die Italiener kamen in Scharen, die Familien, die wollten sich das anschauen. Viele haben es kennengelernt. Wir waren natürlich auch aufgrund unserer besonderen Architektur in vielen Architekturzeitschriften. Und das Ganze nahm dann Schwung auf. Und es hat sich sehr, sehr, sehr schnell herausgestellt, dass dieses Konzept eines wunderschönen Hotels mit allen nur erdenklichen Einrichtungen kombiniert mit einer Therme, die auch wirklich alles bietet, was man so zum Thema Gesundheit und Wohlfühlen braucht, dass das eine tolle Kombination ist.
Mhm. Hongkong versus Ötztal, das ist ja wirklich auch Kontrastprogramm, ne?
Das kann man so sagen. Ich glaube, man kann es manchmal so gar nicht erklären, warum man sich irgendwie wohlfühlt.
Nee,
das ist so, ja, das ist gar nicht so rational oft erklärbar. Es hat viel mit den Menschen zu tun, mit denen man zu tun hat. Natürlich auch mit den Erfolgen, die man erzielt. Mhm. Natürlich auch mit dem Support, den man bekommt von Dritten, von Gesellschaftern, von Gästen. Und natürlich machen die Mitarbeiter auch sehr viel aus, dass man sich wohlfühlt. Man ist in solchen Betrieben wirklich auch sehr stark Family. Ja? Mhm. Und wir arbeiten nicht an Maschinen, wir arbeiten miteinander, wir arbeiten mit Gästen, wir haben viele Kontakte und das macht es aus. Ja? Mhm. Also es heißt nicht umsonst, man muss für unseren Beruf ein bisschen geboren sein. Ich glaube, das ist schon so. Man muss für Dienstleistungsberufe, für Hotellerie, Gastronomie. Man muss schon ein bisschen dafür, ich glaube, man muss dafür brennen. Das ist schon wichtig.
Auf jeden Fall. Ja. Also wenn man keinen Spaß daran hat, Gastgeber zu sein oder sich auch um Menschen zu kümmern, für Menschen Ansprechpartner zu sein, da verliert man relativ schnell die Lust an ihrem Job.
So. Ja, das ist so. Nein. Das ist so. Man muss Menschen generell lieben. Ja? Ob es Gäste sind, ob Mitarbeiter sind, man muss Menschen lieben. Man muss sich auch mal gerne auseinandersetzen mit jemandem. Mhm. Man bekommt sehr viel Zuneigung von allen Seiten. Man hat viele Kontakte in die ganze Welt. Viele Menschen kommen zu uns. Mhm. Wir haben bei uns über 20 Nationen, also Hauptnationen zu Gast, allen voran natürlich Deutsche, Schweizer, Italiener, der ganze Benelux-Raum, die osteuropäischen Länder kommen zu uns. Es kommen aber auch außereuropäische Länder, wie ganz stark momentan auch Amerikaner, es kommen Chinesen, es kommen alle Menschen. Aber unsere Mitarbeiterschar ist mittlerweile auch sehr bunt. Mhm. Also wir haben allen voran natürlich auch deutsche und österreichische Kollegen, aber wir haben Kollegen aus Osteuropa, wir haben Griechen, wir haben Spanier, also auch da Die Mitarbeiterschar ist mittlerweile auch sehr international.
Ja, und das ist total schön. Also gerade die, wie Sie sagen, diese unterschiedlichen Nationalitäten, mit denen man hier zu tun hat, auf beiden Seiten. Das macht es ja auch sehr besonders.
Das ist wirklich toll.
Ja. Ja. Mhm. Was gehört für Sie zum Thema Gesundheit dazu?
Also ich glaube, dass man es nicht so pauschalisieren kann. Ich glaube aber schon, dass für mich und auch für viele Menschen wichtig ist, dass man mal ein zufriedenes Leben hat. Also ich glaube, dass Zufriedenheit wahnsinnig wichtig ist. Wenn man ständig unzufrieden ist und ständig, glaube ich, innerlich damit hadert, dass Dinge sich verbessern könnten und vielleicht nicht optimal sind. Also Zufriedenheit ist eine ganz große Geschichte. Mhm. Ich glaube, dass Schlaf wichtig ist, dass man gesund und gut schläft, ja, dass man da auch ein bisschen auf Schlafhygiene achtet, ja, dass man ein gutes Bett hat. Ja, ich habe selber letztes Jahr in neue Betten investiert, hier im Haus, eine halbe Million neue Betten. Wow. Unser Bett ist so unglaublich toll aufgebaut und wir kriegen sehr viel positives Feedback. Das ist sehr, sehr wichtig.
Kann ich bestätigen.
Und dann gehört dazu, dass man einfach auch mental ausgeglichen ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass das funktioniert, dass man soziale Kontakte hat, würde ich auch mittlerweile als sehr, sehr wichtig erachten. Man sollte gut essen, ja. Also wirklich gut. Mit gut meine ich gute Lebensmittel, eine gute Qualität an Lebensmitteln, ja. Natürlich sollten die nicht unbedingt, die sollten natürlich auch logischerweise nachhaltig sein, aber es sollte einfach eine gute Qualität sein an Lebensmitteln. Man sollte eher, glaube ich, ein bisschen proteinreich essen, Kohlenhydrate reduziert. Es kommt auch ein bisschen mit beim Essen aufs Alter an. Also junge Menschen würden wahrscheinlich eine andere Diät, wenn sie übergewichtig wären, bekommen wie jetzt Frauen im Wechsel. Da wo man oft sagt, dass das Intervallfasten gar nicht so gut ist. Da gibt es wieder andere Dinge. Aber ich glaube, man sollte gut essen. Man sollte nicht zu viel Gewicht haben. Man sollte wenig Stress haben. Ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, ich habe es dann schon fast. Ja? Mhm. Natürlich ist die Gesundheit per se auch wichtig. Denn wenn ich eine schwere Krankheit habe, ist das, glaube ich, die Basis. Also die Gesundheit, dass man gesund ist, dass man jetzt medizinisch gesund ist, ist, glaube ich, schon die Basis dafür.
Mhm. Mhm. Glauben Sie, also die Unterzeile dieses Podcasts ist ja auch bewusster leben, zufriedener sein und bewusst nicht glücklicher sein, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dem Glücklichsein so hinterherjagen. Aber ich finde es doch ganz schön herausfordernd, immer den Anspruch an das Leben zu haben, glücklich zu sein, mit zufrieden zu sein. Da kann ich mich gut anfreunden, aber diesen Anspruch zu haben, immer glücklich zu sein, das finde ich ganz schön herausfordernd.
Ich glaube, dass Glück so eine Art von Aneinanderreihung von zufriedenen Momenten ist. Ja, schön. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Weil ich glaube, es gibt immer wieder Spitzen, dass man etwas besonders Schönes erfahren hat, dass man wirklich ausgelassen lachen kann, dass man große Freude hat, dass man was Tolles erfahren hat im Leben. Viele, viele, viele tolle Momente. Aber ich glaube, das macht nicht nur der eine Moment aus. Ich glaube, es ist die Aneinanderreihung von Zufriedenheit, Aneinanderreihung von Ausgeglichenheit, Aneinanderreihung von ja, vielen, vielen schönen Momenten. Das ist für mich insgesamt Glück, immer glücklich sein. Ich weiß gar nicht, ob das so toll wäre. Ja? Dann würde man ja würde man es gar nicht mehr so schätzen. Mhm. Ja? Also dieses, da beschäftigen sich auch Leute wie Richard David Brecht damit und ich weiß noch, wie viele Philosophen und die sagen das genauso, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Das Wort Glück ist, ich glaube, man muss es ein bisschen tiefer stapeln.
Ja. Mhm. Ja, in Momenten natürlich gerne, aber eben, ich glaube, es gab eine Zeit, wo, vielleicht ändert sich das auch gerade wieder, wo wir irgendwie so einen Anspruch entwickelt haben, ich kann mir alles her manifestieren, ich kann immer das tollste Leben haben und ich bin nie wieder traurig und nie wieder wütend und ich fühle mich nie wieder einsam. Aber mir gefällt schon auch dieser buddhistische Weg, dieser Mittelweg, dass halt es nicht Peaks immer nach oben oder unten gibt, sondern dass wir eher uns, dass wir lernen, uns eher in so einer Grauzone in unserem Alltag zu bewegen.
Ja, ich glaube, die Grauzone hat jeder. Ja. Ja, es wird immer grau, rosa, weiß, grün, es gibt immer viele Farben, das Leben ist bunt. Ja. Wichtig ist halt, dass man den Anspruch nicht so hoch stellt. Ja. Also ich glaube, dass Social Media stark dazu beiträgt, dass vor allem junge Menschen sich eine Welt denken, die einfach immer optimal ist. Und die ist es halt nicht. Und oft ist es dann so, wenn sie im Elternhaus sehr stark auf Händen getragen werden und sie kommen dann, das begegnet uns natürlich auch, sie kommen dann zum Arbeitsplatz und man sagt, du kannst eigentlich nicht 5 Minuten jeden Tag zu spät kommen, dann fallen sie auf den Hosenboden, weil sie dann oft mal, wie soll ich sagen, gar keine Widerstände kennen. Ja? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Hochs und Tiefs hat. Ja? Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man lernt, Krisen zu begegnen. Ja, man hat ja oft auch echte Lebenskrisen. Oft stirbt jemand oder es gibt andere Tragödien und dem muss man dann begegnen. Und da braucht man schon irgendwo, da braucht man schon Resilienz, das ist schon wichtig. Also man muss irgendwie so ein mentales Setting entwickeln, wo man sagen kann, ich kann dem eben entgegengehen. Ja. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man als junger Mensch von den Eltern, glaube ich, auch in die richtige Richtung kommt, dass man auch als junger Mensch schon ein bisschen was leisten muss und eben nicht nur in Watte gepackt wird und dann später eben viele Dinge durchlebt, die einen dann vielleicht umhauen, das ist ganz wichtig. Ja.
Super interessant, das, was Sie gerade sagen. Also ich habe ja auch immer wieder viele Folgen zum Thema Narzissmus gemacht. Mhm. Und man geht mittlerweile davon aus, dass Narzissmus, der Ursprung, also es ist multifaktoriell, es wird auch viel diskutiert, was jetzt wirklich der Ursprung ist oder nicht. Aber als Kind so extrem auf den Sockel gestellt zu werden von den Eltern und überhaupt nicht konfrontiert zu werden mit den Unwägbarkeiten des Lebens, kann später genauso zu einer narzisstischen Störung führen, wie von allem zu wenig zu bekommen. Ja. Wenn die nämlich dann plötzlich junge Menschen ins reale Leben kommen und feststellen, ach, das Universum dreht sich gar nicht um dich, sondern du bist nur Teil einer Gemeinschaft.
Ja. Das ist sicherlich so. Es ist vielleicht wirklich eine Art von Narzissmus, der sich da entwickelt. Gell? Es kann schon sein, ein bisschen Selbstverliebtheit. Auf der anderen Seite hört man immer, dass junge Leute mit sehr viel Unsicherheit zu kämpfen haben. Gell? Hört man auch sehr, sehr oft. Und immer wieder Selbstbestätigung brauchen. Ja? Ich weiß manchmal nicht so richtig, wo das herkommt, ehrlich. Mhm. Ja? Das ist irgendwie ganz interessant. Aber es ist für uns auch spannend, so als Arbeitgeber auch spannend in so einem, wir haben 270 Mitarbeiter, das ist doch ein großer Betrieb, ist für uns auch spannend, so mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben und uns immer wieder darauf einzustellen. Und man hört ja oft, dass gerade meine Generation, ich gehöre ja zu den Babyboomern, dass man dann oft sagt, ja, und die jetzige Generation, dass negativ und abfällig geredet wird, da bin ich nicht so diejenige, die das macht, weil auch diese Generation ist toll und entwickelt viele Dinge und entwickelt Ideen und bringt viele Sachen, ist oft überraschend anders. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Zeit viele tolle Ideen bekommen von jungen Kolleginnen und Kollegen, die wenn man sie so ein bisschen rauslässt und sie so ein bisschen motiviert, dass sie aus sich rausgehen, da entsteht oft sehr, sehr, sehr vieles. Ja. Mhm. Ich glaube, jede Generation hat so ihre Zeit und ihre Eigenheiten und überall sind viele Chancen.
Auf jeden Fall. Und im besten Fall lernen wir doch voneinander.
Ja, unbedingt.
Das wäre doch wunderbar.
Sehr viel, sehr viel.
Und ich habe immer das Gefühl, also die sogenannten Babyboomer, das ist ja im Grunde genommen die Kernzielgruppe dieses Podcasts auch. Ich habe 83% der Menschen, die uns zuhören, sind Frauen und die bewegen sich in der Regel in der Range zwischen 35, 40 bis eigentlich bis oben, aber bis 59 ist so Kernzielgruppe, also ja eigentlich genau unsere Generation auch. Und da befinden sich natürlich auch unheimlich viele dieser sogenannten Cycle Breaker, die so die Traumata ihrer Eltern und Großeltern aus der Kriegszeit so angehen. Und vielleicht die Frage an Sie weitergegeben, weil mir aufgefallen ist, wie viele junge Gäste auch hier im Hotel sind, wie viele junge Paare sind. Ich doch oft das Gefühl habe, dass gerade die Generation, die jetzt in den 20ern ist zum Beispiel oder auch in den frühen 30ern, ihr Felix zum Beispiel, der hier den Bereich Ernährung und Sport, der die ganzen, die Anamnese sozusagen macht, Wahnsinn, der ist 33, was der für eine Weisheit schon hat, wie der nachdenkt über Ganzheitlichkeit, über Trauma, über mentale Gesundheit. Hat die Generation doch irgendwie einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen, viel natürlicheren Umgang auch mit diesen Themen. Wie empfinden Sie das?
Ich empfinde es ebenso. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Generation ja viel, viel gesundheitsbewusster ist, wie wir damals waren. Ja. Also wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, ich bin noch aufgewachsen, ich komme aus dem Hotelbetrieb, da hat man natürlich immer feines Essen gehabt und auch immer warmes Essen und so weiter. Aber ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, wo die Freunde, wenn man dann nach Hause gekommen ist, die haben abends, wie soll ich sagen, Jause und Butterbrot gegessen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man gehabt hat oder viel einfach fette Sachen, schwere Sachen. Die junge Leute ernähren sich heute ganz anders. Sie machen viel, viel Sport, enorm viel. Vor allem bei uns jetzt in den Bergen. Also da haben wir haben so viele, die jeden Tag draußen sind und sich in der Natur bewegen. Das gehört für die einfach zum Selbstverständnis. Wenn sie sich mal 2-3 Tage nicht bewegt haben, dann fühlen sie sich unwohl. Und sie wissen ganz genau, was sie essen, damit sie gesund bleiben und damit sie natürlich immer natürlich auch ein bisschen ihren Körper optimieren, das muss man auch sagen. Mhm. Also da geht es nicht um das Thema Gesundheit, sondern da geht es schon sehr stark auch um Selbstoptimierung. Aber sie tun sich was Gutes. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele junge Gäste haben. So das Thema, ich belohne mich, ich tue was. Ja, auch wenn ich vielleicht nicht so viel auf dem Konto habe, ich leiste mir mal einen schönen Tag im Aquadom und mache mal toll Wellness und habe einen schönen Abend und trinke eine Flasche Wein. Das macht die Generation schon. Und das finde ich gut. Ja, früher hat man erst ein Haus gebaut und Kinder gekriegt und die Waschmaschine abgezahlt und dann hat man sich überhaupt erst mal so ein Wellness-Wochenende geleistet und junge Leute machen das heute schon ganz früh.
Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass der Ansatz rund um das Thema Longevity hier im Haus ist, dass die Menschen sich das auch alltagstauglich mit nach Hause nehmen können und sie bauen im Grunde genommen, wenn man so ein 3- oder 5-Tages-Programm bei ihnen bucht, das auf 3 Säulen, nämlich die Ernährung, die Bewegung und die mentale Gesundheit.
Eigentlich fast auf 4, weil das Wasser gehört auch noch dazu. Das spielt bei uns auch eine sehr große Rolle. Wasser und alle Wasseranwendungen. Wir entwickeln momentan auch unterschiedliche Wasserrituale. Das Thema Schwimmen an sich ist auch sehr, sehr wichtig.
Sie machen Yoga.
Unser Wasser ist sehr gut. Wir machen auch Wasser-Yoga. Also das Wasser ist ja unsere DNA in der Therme, gell? Wir haben ja dieses gute Wasser, von dem ich eingangs erzählt habe. Und das spielt auch eine Rolle. Aber ansonsten, wie Sie sagen, Bewegung, Ernährung und auch der mentale Bereich.
Wie empfinden Sie die Menschen, die zu Ihnen kommen? Also wenn sich jetzt jemand für das Thema Longevity interessiert, dann ist da ja schon mal so eine Grundbereitschaft. Es ist ja jetzt nicht gerade eine Kernkompetenz von uns Menschen, dass wir so richtig Bock auf Veränderung haben oder richtig Bock auf Verzicht. So. Aber wenn jemand sagt, nee, ich möchte mich gerne damit beschäftigen, dann ist da ja schon eine Grundbereitschaft. Was ist Ihre Erfahrung mit den Menschen? Wo tun die sich am schwersten und was fällt denen am leichtesten? Also wo sind sie leicht zu motivieren?
Ja. Ich glaube, also ganz, ganz wichtig ist, dass man das nicht so einfach so unglaublich hoch aufhängt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine ganz tolle Landschaft oder darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Wir befinden uns ja hier auf einem Hochplateau. Wir haben unglaublich viele Wanderwege, Hike-Strecken, Bike-Strecken. Also wir haben ja an sich vom Grundangebot schon wahnsinnig viel. Wenn man jetzt hierher kommt und das alles nutzt, da hat man ja schon, da geht es ja schon los, dass man eigentlich alles tut für ein gesundes Leben. Nachweislich grundsätzlich ist auch eine Auszeit, und sei es nur für einen Tag, schon sehr gut fürs gesamte Gesundheitssystem und fürs Wohlbefinden. Also wenn man jetzt hierher kommt und man die Basisangebote nutzt und noch gar nicht irgendwelche Programme bucht, einfach nur sagt, wir haben drei verschiedene Wanderführer unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Wir haben mit dem Ralf einen ganz tollen Bikeführer. Wir haben im Winter, wir gehen mit den Gästen Skifahren, wir gehen langlaufen, wir machen tolle Skitouren. Also das ganze Basisprogramm einfach nur nutzen, sich im Wasser bewegen, in den tollen Schalen liegen, dann in die Natur schauen. Das alles so zu machen, das ist schon eine ganze große Portion. Ja? Und wenn man dann aber noch sagt, setze ich noch so ein bisschen ein Tüpfelchen drauf, ich lasse mich noch durchchecken, ich schaue, wie ist mein Stoffwechsel, was soll ich am besten essen, wie soll ich mich am besten bewegen. Also ich mache so einen kleinen Check-up und habe dann ein kleines bisschen Orientierung, nehme einen tollen Behandlungsplan mit nach Hause, kann hier schon das eine oder andere ausprobieren, weiß, ob ich eher mehr mentale Sachen machen soll oder ob ich eher stark aktive Sachen machen soll. Wenn man das alles dann noch ein bisschen mitnimmt, ist es, glaube ich, ein toller Kick-off auch für zu Hause.
Ho, 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 ihr fabelhaften Menschen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine schöne Weihnachtszeit und ein friedvolles, erholsames und warmherziges Finale 2025. Ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt im Dezember nochmal gemütlich machen. Am liebsten mit Wärme von außen und von innen. Ich persönlich erwärme mich am liebsten mit den Ingwer-Shots von Koro oder mit dem Bio-Matcha-Tee Mitsu, mit dem ich persönlich in den Tag starte und den ich am liebsten in heißer Kokos oder auch in Hafermilch aufschäume. Auch Zimt im Porridge, Chiliflocken über die Pasta, ein heißer Kakao am Nachmittag, all das heizt den Körper von innen auf und unterstützt uns jetzt in der kalten Jahreszeit. Und ich werde auch nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern, in eurer täglichen Ernährung bitte die Proteine nicht zu vergessen. Die sind super wichtig und zwar nicht nur für die Muskulatur, sondern auch für unser Nervensystem. In Form von Nüssen, Hülsenfrüchten oder auch als vegane Shakes mit Vanille- oder Schokogeschmack. All das findet ihr in dem riesigen Online-Shop von Koro, in dem es regelmäßig was Neues zu entdecken gibt. Übrigens auch wunderbare Geschenkideen, um anderen Menschen in eurem Leben eine kleine Freude zu machen. Für euch als Get Happy Community gibt es auch im Dezember wieder 5% auf das komplette Sortiment. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude beim Stöbern, beim Plätzchenbacken, beim Geschenke einpacken, beim Räuchern und Reflektieren und natürlich mit dem Podcast.
Ja, extrem motivierend auf jeden Fall.
Ja.
Sie haben eine Untersuchung, durfte ich hier erleben. Ich kenne das Ergebnis noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, wo praktisch mein Metabolismus gemessen wird aufgrund meiner Atmung. Mhm. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Das habe ich noch nie gesehen.
Das funktioniert über die Atemgase. Und da kann man eben ganz genau messen, wo man sich befindet, ob man eher ein Eiweißtyp ist, ein Fetttyp, ob man eher Kohlenhydrate essen soll, ob man ein Mischtyp ist. Das wird alles herausgefunden. Und das ist wirklich, also wir versuchen ja Dinge zu machen, die im Alltag gut integrierbar sind. Und das kann man ja auch, das kann man zu Hause eben auch machen. Da gibt Ihnen der Felix die unterschiedlichen Tipps mit, sodass Sie das dann daheim auch machen können. Und das ist, glaube ich, schon interessant, weil viele Menschen wissen eigentlich gar nicht so richtig, was tut ihnen gut. Mhm. Ja? Und da mal wirklich klassifiziert zu sein, eingestellt zu sein, eine Orientierung zu haben und auch entsprechend zu Hause zu essen, das ist, glaube ich, schon sehr wertvoll.
Mhm. Ich möchte gerne das Thema Schlaf nochmal herausarbeiten, weil ich weiß, ihr Lieben, euch hängt das zu den Ohren raus, aber ich weiß nun mal aus eigener Erfahrung, wie unglaublich essentiell das Thema Schlaf ist. Mhm. Und das hat in unserer Gesellschaft, besonders natürlich in den Städten, wo ein hohes Tempo herrscht, eine hohe Energie, wo die Menschen, glaube ich, per se gestresster sind als jetzt in so einer Umgebung hier, ist so sträflich vernachlässigt worden über Jahrzehnte. Das kommt jetzt immer mehr so in die Mitte der Gesellschaft, dass der Glaubenssatz, du kannst noch schlafen, wenn du tot bist, dass das großer Unfug ist, weil das eben so eine wichtige Basis für unser komplettes Wohlbefinden ist, das Thema Schlaf. Mhm. Wann haben Sie in Ihrem Leben auf Ihrer Reise festgestellt, ich sollte mich mal mit meiner eigenen Schlafhygiene
Ich glaube, ich bin fast die falsche Ansprechpartnerin, weil ich bin eigentlich schon ein ziemliches Energiebündel Aber ich kann unglaublich gut schlafen, immer schon. Also ich habe eigentlich nie Probleme gehabt zu schlafen. Ich habe aber einen Mann, der eine Schlafapnoe hat. Also ich habe mich damit schon lange auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Schlafmasken wir schon zu Hause hatten, wie oft ich dann schon nicht schlafen konnte, weil die Maske wie so ein Blasebalg auf und runter ging. Der hat sich aber mittlerweile auch, der hat sich auch verbessert. Der hat ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Gelassenheit bekommen zu diesem Thema. Und dann hat sich's wirklich, da hat sich's wirklich verbessert, auch Gewicht verloren. Das macht auch sehr viel aus, manchmal bei Schlafapnoe. Aber bei dem ist es jetzt besser. Da hat's besser funktioniert, besser mit mehr Gelassenheit, mit zunehmendem Alter, mit mehr Abfinden mit der Situation. Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die steigern sich dann immer mehr rein. Wenn sie sehen, ich kann nicht schlafen, dann steigern sie sich immer mehr rein. Für mich ist wichtig, ich brauche ein gut gelüftetes Schlafzimmer. Ich lege mich ins Bett, ich brauche ein Tip-Top-Bett. Also angefangen vom Lattenrost, der verstellbar ist, der möglichst aus einem wirklich naturbelassenen Holz sein muss. Dann kommt eine tolle Auflage aus Schafwolle drauf. Dann kommt die Matratze drauf. Die Matratze muss top sein. Ja? Also die einen fühlen sich ja eher wohl im Boxspringbett. Das ist ja so ein bisschen eine Glaubenssache, ob man eher eine Kaltschaummatratze hat. Von beiden Typen gibt es mittlerweile natürlich sehr, sehr gute Betten. Mhm. Toll verarbeitet mit Baumwolle, mit einem schönen Keder drumherum. Das ist auch ein bisschen optisch was hermacht, dann braucht man eine ordentliche Auflage drauf. Viele meinen immer, sie kaufen eine Matratze hart oder weich, aber die Matratze soll eigentlich eher hart sein und dann kommt ein richtig toller, hochwertiger Topper drauf. Mhm. Und mit dem Topper kann man dann so ein kleines bisschen einregulieren, ob die Matratze ein bisschen weicher wird. Unsere Matratzen kann man auch drehen, man kann den Lattenrost verstellen. Also wir haben zig Möglichkeiten, um dem Gast wirklich das Bett so einzustellen, wie er es auch wirklich braucht. Und dann braucht man natürlich ein schönes, wunderschönes Leinen obendrauf, was so ein bisschen knirscht. Und dann auch die Bezüge sollen für mich sind immer ganz wichtig, wenn man reinlegt, dass man so das Gefühl hat, man ist so ein bisschen wie eine Prinzessin. Ein ganz tolles Daunenbett ist auch wichtig. Also wenn ich dann oft mal in der Werbung höre, dass man eine Matratze kaufen kann für 45 Euro, da werde ich immer ganz böse. Ja, weil ich denke gerade da, oft geben die Menschen so viel Geld aus für ihre Wohnung, für allen Blödsinn. Und in ein gutes Bett zu investieren, das ist so wichtig. Und wenn ich dann abends meine Decke zurückschlage und ich lege mich ins Bett rein, da habe ich schon ein Glücksgefühl, bevor ich überhaupt mich hinlege. Weil dann gibt es ja die unterschiedlichsten Kopfkissen. Die einen haben es ja gern hart und die anderen legen gerne ohne Kopfkissen. Da ist übrigens für die Wirbelsäule sehr gut, wenn man ohne Kopfkissen schläft, möchte ich auch nochmal an der Stelle bemerken.
Also das scheint irgendwie gerade ein Trend zu sein. Das Thema begegnet mir mit Ihnen jetzt das dritte Mal in den letzten 4 Wochen. Ja. In den letzten 4 Wochen sind Sie der dritte Mensch, der sagt, ohne Kopfkissen schlafen. Ein Freund von mir hatte ein Riesenthema mit der Lendenwirbelsäule, der schläft ohne Kopfkissen. Ja. Eine Freundin von mir, die auch übrigens öfter bei Ihnen in der Therme ist, hat es mir vor 3 Tagen erzählt und jetzt sind Sie der dritte Mensch. Das ist ja auch interessant. Muss man sich aber ein bisschen dran gewöhnen, ne?
Also ich glaube, es hat damit zu tun, man muss sich dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich auch dran irgendwann. Es liegt ein bisschen daran, dass wir so viel sitzen. Wir sitzen ja überall. Wir sitzen im Auto, wir sitzen bei der Arbeit, wir sitzen im Restaurant, wir sitzen viel. Also sitzen ist schon, das heißt ja auch nicht umsonst, und ist, glaube ich, nicht nur so ein Sager-Narrativ. Sitzen ist das neue Rauchen, das hat schon ein bisschen damit zu tun. Und wenn man natürlich liegt und man liegt flach, dann richtet sich natürlich die Wirbelsäule komplett auf. Ja, also das ist sicherlich gut für Menschen, die viel sitzen. Und da verlieren manche auch dann ihre Rücken oder viele damit natürlich auch ihre Rückenschmerzen. Ja.
Und können Sie aus eigener Erfahrung sagen, also Sie sind jetzt keine Orthopädin, um Gottes Willen, ich will Sie da nicht festnageln auf irgendeine Aussage, aber ich habe es dann einmal versucht, nachdem mein Freund Christopher, lieben Gruß an der Stelle, es mir erzählt hatte. Und das war am nächsten Morgen ganz übel. Und dann dachte ich, das mache ich kein zweites Mal. Und haben Sie einen Erfahrungswert, wie lange man das ausprobieren darf? Muss man das abklären lassen vorher?
Ich glaube nicht, dass man es abklären lassen muss. Ich glaube, da ist einfach wichtig, was tut einem gut. Ja. Ich glaube, was sicherlich nicht gut ist, so wie ältere Menschen machen ja oft aufgrund von der Atmung, sind ja oft sehr stark aufgerichtet oder haben ja einen verstellbaren Lattenrost, dass man sich oben aufrichten kann. Das glaube ich nicht, dass das so optimal ist. Das ist schon wichtig. Ne? Ja, ein Reflux, genau, hat dann oft Gründe, dass man sich flach hinlegen muss, ist sicherlich das Beste. Und das dauert eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Das Kopfkissen sollte überhaupt nicht ganz so hoch sein. Also wenn man auch ein Kopfkissen nimmt, sollte es eher flacher sein. Ja, Aber ich habe noch vergessen, wichtig ist auch, dass man nicht das Handy mit ins Schlafzimmer nimmt, das Telefon. Wichtig ist auch, dass man nicht zu viel isst am Abend. Ja, machen mittlerweile auch sehr viele, auch junge Leute, die essen abends ganz wenig oder fast nichts mehr. Bei uns im Haus kann man ja auch Intervallfasten machen. Mhm. Man kann auf das tolle, unglaublich schöne Frühstück verzichten, gesunde, und kann mittags in der Therme was essen und kann abends was essen oder eben umgekehrt, noch besser, man lässt das Abendessen weg, das kann man bei uns. Also wichtig ist eben nicht mit zu schwerem Magen ins Bett zu gehen, so diese klassische Halbpension, die es ja überall in den Hotels gibt, wo man sich auf das schöne Essen freut am Abend, das ist zwar toll, aber wir empfehlen den Gästen doch auch, lieber das Mittagessen einzunehmen, wenn es geht, mal zwischendurch zumindest, und abends nicht immer so viel zu essen. Also 14 Tage in einem Hotel, wo man dann abends 5-Gänge-Menüs isst, ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Ja. Mhm. Das gehört natürlich auch mit dazu. Mhm. Ja.
Ich frage mich sowieso, wie die ganzen, oder vielleicht ist es aber auch dann eine genetische Veranlagung in den südlichen Ländern. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Barcelona war, mhm, und wir um 18.30 Uhr oder um 19 Uhr ein Restaurant gesucht haben und die machten, mhm, vor 21 Uhr gar nicht auf. Und auch wenn die Franzosen, die essen ja bis Mitternacht, mhm, ich wäre erledigt, mhm, das wäre Wahnsinn.
Ja, mein Mann ist Grieche, also ich kann ein Lied davon singen, denn okay, in Griechenland gehen wir ja vor 22 Uhr nicht zum Essen. Ja. Aber das ist auch, also wenn wir selber zum Essen gehen, in Griechenland gehen wir früher, wenn man natürlich mit einer ganzen Party zum Essen geht, und die Griechen sind ja gesellig, die essen ja meistens mit sehr vielen Menschen am Tisch, dann gehen wir natürlich auch später. Aber man muss immer wissen, da wird wenig gegessen an Kohlenhydraten. Also das ist schon, wenn man ehrlich ist. Die Griechen essen wahnsinnig viel Obst und Gemüse, die Spanier auch. Und da gibt es ja auch keine üppigen Desserts dann zum Schluss, sondern dann gibt es zum Schluss die Karpusi, die Melone oder was anderes, ein bisschen Früchte, da hat man nicht da. Also das, wie wir da abends essen, so essen die Griechen nicht. Also die Südländer, das späte Essen wird schon ein bisschen kompensiert durch entsprechende Essensauswahl.
Naja, und in Frankreich zum Beispiel gibt es ja im Grunde genommen auch nicht wirklich ein Frühstück. Ne?
Ja, genau.
Also zwar diesen Zuckerpeak nach oben, ja, mit dem Croissant, richtig, und, ja, dem Milchkaffee. Ja, genau. Aber
und die Italiener, wenn es immer heißt, warum sind die Italiener so schlank, die haben doch die Pasta. Die Italiener essen die Pasta mittags. Die essen nicht abends. In Italien wird nicht abends ein Pasta-Gericht gegessen und hinterher noch Osso Buco oder ich weiß nicht was, sondern da essen die mittags ihre Pasta und abends essen die dann ihr Gemüse oder essen den Fisch. Also das, mhm, ist, oder auch mal, natürlich auch mal Fleisch, haben ja auch tolle Schmorgerichte. Mhm. Ja. Mhm.
Und nach Ihrer Erfahrung, was würden, also wenn Sie jetzt nicht, essen Sie im Hotel mit oder wie, mhm, darf ich mir Ihren Alltag vorstellen?
Also ich bin jemand, der ganz wenig frühstückt. Das liegt aber nicht daran, dass ich das nicht will oder aus. Ich glaube schon, dass ein Frühstück gut ist, aber ich esse ein bisschen, also ich esse morgens, ich versuche mit Protein zu starten, sagen wir mal so. Also ich nehme entweder einen Eiweißshake oder ich esse ein griechisches Joghurt, tue ein bisschen Nüsse und Honig drauf. Das ist so in der Regel mein Frühstück. Manchmal mache ich mir auch ein kleines Omelett. Und das ist mein Frühstück. Und dann esse ich mittags, in der Regel im Betrieb, wenn ich arbeite, esse ich mittags im Betrieb. Da gehe ich in unser Mitarbeiterrestaurant, da muss ich ehrlich sagen, unser Küchenchef, mein lieber Mann, da hat er jetzt echt wirklich aufgerüstet, macht was Tolles, Vegetarisches mittags, hat ein riesen Salatbuffet und da kann man sich immer was zusammenstellen. Da macht man, mhm, mal nur eine Beilage und man nimmt ein bisschen mehr Gemüse. Ja? Das klassische Fleisch, Fisch, Gemüse ist ja längst schon per se, sondern ich schaue, dass ich eine große Gemüsegrundlage habe oder einen großen Salat und dann tue ich mir immer noch irgendwas drauf, irgendwas Leckeres oben drauf. Ich pippe das so ein bisschen auf. Mhm. Auf jeden Fall, ich esse mittags richtig. Wenn ich da vom Essen aufstehe, habe ich überhaupt keinen Hunger, da bin ich in Anführungszeichen pappsatt. Und dann versuche ich abends, wenn ich kein Geschäftsessen habe, dann versuche ich abends wirklich wieder runterzufahren, wieder weniger zu essen und versuche auch ein Abendessen zu haben, was ein bisschen proteinhaltig ist, wieder ein bisschen Aubergine, Zucchini, so ein bisschen vielleicht ein Gemüseauflauf, was auch immer, mit ein bisschen wieder Joghurt dazu oder so. Also ich versuche zweimal am Tag, muss gesund und wenig sein und einmal am Tag esse ich richtig. So komme ich durch. Ja, so komme ich durch. Ja. Als Frau hat man immer das Gefühl, dass man zu viel wiegt. Das hat man immer. Also das ist in einem bestimmten Alter, ist man immer mit sich unzufrieden. Man akzeptiert auch nicht so ganz, dass sich der Körper verändert. Das fällt einem auch schwer, weil man dann immer denkt, das muss alles immer well-shaped sein. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz einfach in einem bestimmten Alter schwierig. Da muss man ein bisschen eine gewisse, wie soll ich sagen, Contenance, eine gewisse Gelassenheit muss man da haben mit seinem Körper. Gell? Also man kann mit 55 50 oder mit 60 kann man nicht mehr so aussehen wie 20. Und da muss man sich einfach damit abfinden.
Halleluja, da setze ich aber ein großes Ausrufezeichen. Also nicht, dass ich davon komplett frei wäre. Das ist natürlich großer Unfug. Das erwischt mich immer wieder, wie wahrscheinlich jede Frau, die uns jetzt in diesem Moment zuschaut oder zuhört. Und ich frage mich tatsächlich, ob das irgendwann aufhört. Vielleicht so ab 70 oder ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, das ich glaube, meine Mutter, die ist 90, die fährt noch Auto, die fährt noch in Urlaub, die ist topfit. Da kommt es aber von selber, dass man in einem bestimmten Alter, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel essen will. Also da ist man natürlich, dass man dann natürlich schon, sowieso schon in einem Alter, wo man immer so viel isst. Aber ich glaube, ich denke mit zunehmendem Alter, glaube ich schon, dass die Zufriedenheit zunimmt. Ja.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber es ist doch so verrückt, wie wir Frauen, also ich glaube, dass es gerade in unserer Generation immer noch doch eher ein Frauenthema als ein Männerthema ist, dieser Anspruch, immer auszusehen wie 28. Mhm.
Ja. Man kann sich davor nicht wehren. Selbst wenn man sich schminkt, sieht man irgendwann mal, man kann nicht mehr mithalten. Und es macht doch auch nichts. Ist doch nicht so schlimm. Also so ist ich es denke, nämlich. das ist. Ich versuche auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel in Gesellschaft bin oder wenn man dann wirklich mal irgendwo ist und man möchte sich aber ein schönes Dessert mitbestellen, weil es die anderen auch haben oder ich habe ein Geschäftsessen oder was, das lasse ich dann auch zu. Ich versuche dann halt wieder zurückzukommen. Verstehen Sie, wie ich meine? Es gibt so eine gewisse Straße, die ich habe, auch mit dem Essen. Und dann schiehe ich aus, nach rechts, nach links. Mhm. Ja? Und ich versuche aber wieder zur Straße zurückzufinden. Mhm. Ja? Manche sagen dann, ja, es ist eh schon egal. Ja? Mhm. Aber das tue ich nicht dann. Also ich versuche dann, ich schiehe dann aus, ich genieße es und dann komme ich wieder zurück. Ja? Also ich glaube, hungern würde ich nicht wollen. Also dann nehme ich lieber in Kauf, dass man das eine oder andere Kilo vielleicht sieht. Ja.
Und spielt der Genuss beim Thema Gesundheit und Longevity nicht auch eine große Rolle?
Alles, was man isst, kann ja gut schmecken. Wenn ich sehe, was es für tolle Gemüse gibt, die man essen kann, wir haben so wunderschöne Sachen. Wir kaufen, unser Küchenchef kauft mittlerweile, und das für so ein großes Haus wie unseres schon was heißen. Wir kaufen 80% der Fische im Ötztal, weil wir haben Süßwasserfische, wir haben Saibling, wir haben Forelle, wir haben alles Mögliche hier aus der Region. Und da ist ein unglaublicher Genuss. Das ist wunderbar. Ja, ist wunderbar.
Und schwermetallfrei, ne?
Und schwermetallfrei, ja. Ja, kommt mit dazu. Wir haben das Umweltzeichen und da versuchen wir uns schon natürlich auch dran zu halten und zu schauen, dass wir viel regional einkaufen. Wir kaufen unglaublich viel. Wir haben ja ganz tollen Käse, wenn man hier so durchs Ötztal geht. Da ist eine Käserei nach der anderen. Ich glaube nicht, dass es im Weg steht, Genuss und ein bisschen gesund zu leben.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Menschen, die so in so ganz hohen Anspannungszuständen leben, aufgrund vielleicht dessen, was sie aus ihrer Kindheit mitbringen oder aufgrund ihres Berufslebens oder dem Tempo der Stadt, der Lautstärke, was auch immer, den Unterschied gar nicht kennen zwischen Anspannung und Entspannung, weil die Anspannung ihr Normalzustand ist. Deswegen, wenn Sie sagen, häufig, wenn die Menschen aus der Stadt hier bei Ihnen zu Gast sind, dass Sie sagen, Mann, ist das schön bei Ihnen, glauben Sie, dass das daher kommt, dass Sie, das ist ja eigentlich das Normale hier. Also so, wie Sie hier leben, das ist ja eigentlich normal. Und wie wir in den Städten leben, in dem hohen Tempo, in der Geschwindigkeit, mit dem Lärm, das ist ja nicht das, wo wir herkommen.
Nee, so ist es vollkommen richtig. Und ich glaube, dadurch, wie Sie richtig sagen, es ist vielen gar nicht so bewusst, weil sie natürlich immer über einen bestimmten Level rausgehen. Übrigens macht Stress auch alt. Gell? Und die Cortisolausschüttung sorgt auch dafür, dass wir nicht abnehmen. Gerade auch Frauen in einem bestimmten Alter, da muss man sehr stark drauf achten, weil oft schaut man nur an, was man isst. Man sieht aber das Stresslevel nicht. Und gerade fürs Bauchfett ist es unglaublich wichtig, dass der Cortisolspiegel nicht zu hoch ist. Es ist total wichtig, dass man sich immer wieder seine Auszeit nimmt und immer wieder runterkommt. Und gerade solche Pausen auch mal von der Stadt in so ein schönes Resort zu fahren wie zu uns. Und wenn man da auch noch was für seine Gesundheit tun kann, umso besser, ist wirklich wichtig, sich immer wieder die Auszeiten zu nehmen und sie wirklich sich bewusst zu verordnen. Ja, das kann am Arbeitsplatz sein, indem ich einfach sage, anstatt Mittagessen gehe ich mal eine Stunde um den Block oder ich nehme, viele Arbeitgeber bieten ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man da einiges für die Gesundheit tun kann. Das kann sein, dass man mal im Bus sitzt und einfach nur aus dem Fenster schaut, anstatt man am Telefon ist. Telefon ist natürlich auch unglaublich stressfördernd. Mhm. Ja. Das zieht natürlich, ja, weil jeder denkt immer, wir müssen immer alles beantworten. Das ist das Furchtbare eigentlich. Man bekommt was und man ist eigentlich sofort in der Passivrolle, man ist sofort in der Verteidigungsrolle. Man muss sofort antworten, man muss sofort zurückschreiben. Und da sollte man, glaube ich, sich bewusst einfach die Zeit nehmen und sagen, ich klinge mich da aus. Ja. Im Arbeitsleben ist stressig, aber ich glaube schon, dass viele Arbeitgeber mittlerweile auch erkennen, dass die Menschen mental stark belastet sind. Auch wir haben eine Psychologin, die Mitarbeiter aufsuchen können. Die ist in Umhausen im Nachbarort. Und da bekomme ich jeden Monat eine Rechnung. Und ich weiß aber nicht, wer dorthin geht. Also ich habe keine Ahnung, welcher Mitarbeiter sich da austauscht und gerne sich da ein bisschen beraten lässt. Aber wir haben jeden Monat eine Rechnung. Das heißt also, immer ist irgendjemand dort. Super. Ja, ist total anonym. Aber immer ist jemand dort. Ich glaube, ja, viele wissen einfach, wie sie sich entstressen. Und es gibt aber viele, die brauchen einfach ein kleines bisschen auch Hilfe dabei. Ja, ein kleines bisschen Hilfe. Sport ist natürlich auch wahnsinnig gut für den Adrenalinspiegel. Es ist zwar im Moment stressig, aber man kommt dann auch wieder runter. Und ich glaube, jeder braucht das. Wenn man immer in der Hochspannung läuft, dann hat man die Gefahr, dass man in einen Burnout gerät. Und das ist schade.
Ich würde gerne, weil das ein wichtiger Punkt ist, der vielen Frauen, aber sicherlich auch Männern gar nicht bewusst ist, nämlich das Thema Cortisol und Gewicht. Mhm. Dass nämlich, wenn wir hochgestresst sind, es wirklich sehr, sehr schwer ist, Gewicht zu verlieren, weil das Cortisol den Fettstoffwechsel
anschiebt.
Anschiebt.
Ja, genau. Das ist so. Es gibt manche Sachen, die weiß man nicht, die muss man einfach lernen. Da hat man keine Ahnung. Und mein Mann geht immer in die Fastenklinik, um wirklich zu fasten. Ja, gibt es ja viele tolle Kliniken. Und es ist sicherlich auch für viele Menschen das Richtige, aber es ist für Frauen gerade in der Lebensmitte nicht so gut, wenn sie wirklich fasten, weil es auch wieder ein bisschen Stress für den Körper bedeutet. Und ich glaube, man merkt es selber, wenn man sehr viel Stress hat, dass man nicht gut abnimmt. Früher hat man immer gedacht, dann nimmt man erst recht ab, wenn man viel Stress hat. Mhm. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und das Cortisol, wie wir gerade gesagt haben, bringt den Fettstoffwechsel nach oben und sorgt dafür, dass sich dann das Bauchfett auch hartnäckig ansetzt. Ja? Und das wieder wegzukriegen, ist ganz besonders schwierig. Ja? Da helfen oft die Sportübungen auch nicht so. Sondern das Wichtigste ist, dass man da wieder gut in die Balance kommt.
Mhm. Ja. Mhm. Also ihr Lieben, wichtiger Hack, wenn ihr das Gefühl habt, bei mir geht überhaupt nichts voran mit Gewicht, unbedingt Cortisol checken lassen, weil das hat man häufig echt überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber es ist so eine, also ich finde gerade in den Wechseljahren bei Frauen echt ein Riesenthema. Mhm.
Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Man kann ja das biologische Alter, ich glaube, das kennen Sie sicherlich auch, dass man sagen kann, ich möchte wissen, wie ist mein biologisches Alter. Und da spielen solche Sachen wie hoch ist der Stress? Cortisol spielt da eine sehr große Rolle. Ja. Ist übrigens auch gerade wenn man so ein bisschen die Neigung zur Demenz hat und so weiter, das sind alles, da spielt Stress auch einfach eine Rolle, wie stark man da ständig unter Druck ist. Ja. Das ist ein großer Punkt, den man oft so ein bisschen aus den Augen verliert.
Wie kommt denn jemand wie Sie, der eigentlich aus dem Hotelgewerbe kommt, 5 Sterne, also wirklich Premium, sehr, sehr außergewöhnliche, tolle Häuser, an all dieses Wissen? Also woher kommt Ihre Neugierde und Ihre Fortbildung und sich das alles zu holen?
Also ich habe einige Zeit, nämlich genau 6 Jahre, habe ich in Personalunion nicht nur den Aquadom geführt, sondern ich war auch Geschäftsführerin eines Gesundheitsressorts nur für Frauen. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mich da viel mit unseren Ärzten ausgetauscht und ich habe natürlich auch Kurse besucht und habe mich natürlich auch selber schlau gemacht. Aber ich habe mich da sehr viel ausgetauscht und natürlich auch sehr viel mit Gästen ausgetauscht. Wir haben dort Fastenkuren gemacht, wir haben Detox gemacht, wir haben sehr viel für den Stütz- und für den Bewegungsapparat gemacht. Wir haben immer wieder das biologische Alter bestimmt. Wir hatten viele Frauen, die kurz vor dem Burnout waren. Wir hatten dort 3 Ärzte und da habe ich viel Know-how mitgenommen. Da habe ich wirklich viel gelernt. Ja. Mhm. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Ja, das Thema Frauengesundheit wird, glaube ich, immer wichtiger. Das hat man noch nicht so, man hat ja früher immer so viele Medikamente immer nur an Männern getestet.
Ja, bis heute, glaube ich. Ne?
Und da hat man gemerkt, dass Frauen ganz einfach anders reagieren. Und irgendwann hat man mal festgestellt, dass der Frauenkörper einfach anders reagiert. Ja. Mhm.
Sie hatten eingangs gesagt, dass zum Beispiel Intervallfasten für Frauen in den Wechseljahren vielleicht gar nicht so geeignet ist.
Nicht so gut ist, weil es eher so ein bisschen Stress für den Körper ist, diese Hungerphase. Ja. Bringt nicht so viel, sagen wir so. Ich glaube, dass generell wenig Essen immer was bringt. Weniger zu essen bringt immer was. Aber ich glaube, wenn man so im Klimakterium ist, ist nicht ganz so toll, dass man Intervallfastet. Also das ist zu viel Stress für den Körper.
Ich habe mal gehört, für Frauen sei...
Lieber insgesamt einfach den Stoffwechsel runterfahren und immer wieder, so wie ich es eingangs auch gesagt habe, wie ich es auch mache, ich versuche wirklich 3 Mahlzeiten zu essen und dann einfach zu gucken, dass ich da so ein bisschen in Balance bleibe. Ja, und nur eine Hauptmahlzeit habe und die anderen 2 eher so ein bisschen runterfahre. Aber so hungrig ins Bett zu gehen, also das ist schon Stress für den Körper, wenn ich sage, ich habe mittags meine letzte Mahlzeit, wir bieten es an. Und dann muss ich dann schon, also wenn man mittags gegessen hat um 12, dann hat man, und dann isst man nichts bis zum nächsten Morgen. Das ist schon nicht ohne, weil man, da hungert man schon. Dann lieber wirklich ganz fasten, auch wieder nicht so gut für uns Frauen, aber dann ist es wirklich besser, dann wirklich ganz zu fasten und dann im Vorfeld wirklich auch abzuführen. Weil wenn man dann fastet, dann hat man nämlich keinen Hunger. Wenn man da so einen frühen Fasten macht, vielleicht 10 Tage, dann ist der Hunger nicht da, wenn man vorher wirklich abgeführt hat, wenn der Darm leer ist.
Also mir nimmt das irgendwie ein bisschen Druck, weil ich finde 16:8 echt hart.
Ja, ja.
Tatsächlich. Also gar nicht mal so wegen Essen, aber mir fällt es nicht so schwer, aufs Frühstück zu verzichten. Aber bis mittags dann zum Beispiel nur Wasser zu trinken. Also ich trinke dann einfach einen Matcha-Tee in der Früh oder irgendwie einen.
Also wenn ich morgens schon auf nüchternen Magen Orangensaft trinke,
mit der Säure. Auf keinen Fall.
Oder auch mit Kaffee und so, diese ganzen harten Geschütze, die sind nicht so gut. Es ist besser, morgens dann einen Kräutertee zu trinken, erstmal so ein bisschen in Schwung zu kommen und dann den Kaffee erst vielleicht so gegen 9, 10, wenn man schon ein bisschen was gemacht hat. Aber besser ist es, da bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn man ein bisschen was isst. Nicht viel, aber ein bisschen was. Oder wie ich gesagt habe, einen Proteinshake trinken oder einfach mal so ein, muss ja nicht eine Riesenportion sein, ein bisschen Joghurt, es darf ruhig ein bisschen Fett sein, mit ein bisschen Nüssen und Honig. Also ein bisschen anschieben morgens, den Stoffwechsel ist gut. Warmes Frühstück, sehr gut, bieten wir auch an, dass man warm frühstückt. Warm Frühstück ist auch ein Stoffwechselbooster. Ja? Also generell morgens warm frühstücken, da sich ein bisschen was mit warmem Porridge zu machen, so ein bisschen. Schön mit Kokosmilch drin, ein paar Kokosflocken oben drüber, wunderbar. Ein bisschen Joghurt drauf.
Also ich nehme sehr viel mit aus diesem Besuch hier bei Ihnen, aber auch aus diesem Gespräch. Ich finde ein Thema noch ganz interessant, vielleicht so gegen Ende, weil das etwas ist, was wir, glaube ich, auch nicht so richtig auf dem Schirm haben und wo mich der Felix aber gestern auch darauf aufmerksam gemacht hat. Und das ist die Tatsache, wie wichtig das Thema Gleichgewicht für uns ist im Alter und dass wir eigentlich jetzt schon anfangen sollten, auch das Gleichgewicht zu trainieren, auch Tiefenmuskulatur zu trainieren. Weil, also ich bin jetzt 52 und natürlich denke ich nicht darüber nach, wie geht's mir wohl, wenn ich 80 bin. Aber jetzt ist natürlich die Zeit, in der wir, deswegen ja auch Longevity, darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass wir für immer schön sind und für immer schlank und für immer aussehen wie 28. Aber wir bestellen ja jetzt das Feld, auf dem wir dann ernten, wenn wir im besten Fall 70, 80 oder darüber hinaus sind. Und da spielt auch das Gleichgewicht, auch die Muskulatur, die Tiefenmuskulatur ja eine enorm große Rolle.
Ich würde gerne noch auf das eingehen, was Sie zum Schluss gesagt haben, die Muskulatur. Wir unterschätzen ja oft, wie wichtig Krafttraining ist und Kraftsport, gell? Ja. Also ich glaube, dass wahrscheinlich es besser ist, Kraftsport zu machen und spazieren zu gehen und vielleicht mentale Dinge zu tun, als jetzt unglaublich viel Ausdauer. Wir Frauen machen ja gerne Ausdauer. Wir gehen lieber Fahrrad. Wenn ich hochgehe, sehe ich, bei uns im Fitnessraum sind die Frauen, die besetzen die Aerobic-Geräte. Da haben wir das Gefühl, wir powern uns aus. an die Kraftgeräte zu gehen, ist ja gar nicht so viel Fun. Ja? Aber es ist total wichtig, dass man sich Muskeln aufbaut. Dann kann man natürlich auch viel, viel besser verbrennen. Und jetzt kommt's: Die Muskeln sind wahnsinnig wichtig im Alter. Weil das sorgt nämlich für die Sturzprophylaxe. Das sorgt für einen sicheren Stand, ja? Dass ich mich anziehen kann im Stehen, dass ich mich bewegen kann. Dafür sind die Muskeln zuständig. Und wenn die Muskeln dann irgendwo runterhängen, das kardiomäßig ist man zwar noch fit, aber man hat keine Muskeln, dann ist es nicht gut. Und wie Sie richtig sagen, man merkt, wenn man älter wird, merkt man, wenn man einen großen Koffer die Treppe runterträgt, ist es nicht mehr so angenehm. Oder wenn man gerade stark, schnell Treppen runterläuft und so weiter, da kriegen manche schon Gleichgewichtsprobleme. Und ich glaube, wenn man alt ist, das Stürzen ist, wenn man stürzt und man liegt am Boden, dann, dass man da wieder hochkommt, wenn man jung ist, rappelt man sich auf. Man weiß das ja, dass da gerade bei vielen älteren Menschen das sogar unter Umständen für den Tod sorgt, wenn man nicht mehr operiert werden kann dann, wenn man gestürzt ist. Ich meine, so weit wollen wir jetzt gar nicht denken, aber das Gleichgewicht ist wahnsinnig wichtig und die Sturzprophylaxe ist wichtig.
Ja. Mhm. Also dieser Podcast ist ja hier vor allem, das wisst ihr, ihr Lieben, eine Einladung zur Eigenverantwortung und auch zur Motivation, ohne den Anspruch zu haben, ihr müsst perfekt sein, ihr müsst euch selbst optimieren, aber einfach doch so ein bisschen Inspiration zu geben, einen Impuls zu setzen und Menschen auch die Freude, und das ist natürlich hier in so einem Rahmen, ist es ja ein Geschenk und auch total easy, ehrlich gesagt, ein bisschen Motivation zu geben, zu sagen, versucht doch mal vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen, so für den Anfang.
Kleine Dinge, genau. Und regelmäßig ist wichtig, regelmäßig. Also es ist besser, jeden Tag ein bisschen was zu machen, als einmal in der Woche die wirklich große Sache. Wobei besser ist natürlich dann auch einmal die große Sache zu machen, als gar nichts. Aber Regelmäßigkeit ist wirklich wichtig, ja. Auch beim Laufen, lang und langsam und nicht schnell, ja. Ich glaube, man kann nicht immer alles perfekt machen, ja. Just do it ist wichtig, wenigstens ein bisschen was tun. Und sich selber auch schätzen und sich wichtig als Mensch fühlen, also sich selber wichtig nehmen und sagen, ich bin mir wichtig. Ja? Das können wir Frauen auch oft nicht so gut. Das können die Männer besser. Weil wir denken immer an andere, wir haben viele Sorgen, wir müssen immer mitdenken. Ja? Wir haben Familie, wenn Kinder krank sind, wenn irgendjemand in der Familie krank ist, dann ist das für uns ganz furchtbar und wir leiden mit. Wir da immer wieder auf die Straße zurückzukommen und zu sagen, auch ich bin wichtig, ich bin mir wichtig. Das glaube ich schon essentiell.
Es gab in den 80ern den wunderbaren Satz, im Verein ist Sport am schönsten. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Mhm. Glauben Sie, dass Gemeinschaft, das wissen wir aus den Blue Zones, dass Gemeinschaft, soziale Einbindung, auch im Prozess des Älterwerdens, was mentale, aber auch körperliche, wir können das halt nicht getrennt voneinander betrachten, und dass Gemeinschaft eine absolut essentielle Rolle spielt, das ist bekannt aus den Blue Zones. Es wird ja ganz gut untersucht. Also für alle, die den Begriff noch nie gehört haben, die Blue Zones sind die sehr gut erforschten, auch wenn man immer noch nach noch mehr Studien und validen Beweisen dafür sucht, wo werden die Menschen am ältesten, sind praktisch die Gebiete auf der Erde, wo die Menschen ja am gesündesten sind, am ältesten werden. Und da spielt Gemeinschaft natürlich auch eine große Rolle. Und auch in Bewegung zu gehen, ist wahrscheinlich dann tatsächlich auch in Gemeinschaft doch immer ganz schön.
Ist das nicht eigentlich logisch, dass die Menschen in den Blue Zones so alt werden?
Klar.
Man nimmt das immer als großes Wunder. Es gibt ja viele Zonen in Japan, in Griechenland. Es gibt ja mehr, ich glaube, sieben, acht Zonen.
Italien, Sardinien, glaube ich.
Genau. Ja. Aber ist es nicht logisch? Die sind in einer ländlichen Umgebung. Die essen bäuerliche Produkte. Die haben soziale Kontakte. Die sind auch als ältere Menschen im familiären Umfeld eingebunden. Die bewegen sich den ganzen Tag moderat. All das, was wir jetzt eingangs gesagt haben, das wichtig ist für ein gesundes Leben, gesundes Klammer auf und dann hoffentlich langes Leben, Klammer zu. Die Dinge machen die Leute in den Blues uns einfach
jeden Tag.
Es ist so. Und der soziale Kontakt ist wahnsinnig wichtig, weil der sorgt natürlich für Freude. Wenn ich ihnen gegenüber sitze, sie lächeln mich an, ich lächle mich an, ich lächle sie an, ich lächle mich auch hoffentlich manchmal an. Aber das gibt doch Glücksgefühle, der Austausch, ist nicht so. Und natürlich ist das Soziale wahnsinnig wichtig, das ist klar.
Ja. Ich danke Ihnen vielmals für den schönen Austausch. Ich nehme viel mit. Und nicht nur aus diesem Gespräch, sondern auch aus meinem Aufenthalt hier.
Wenn ihr mehr erfahren möchtet über den Aquadome hier im Ötztal, ihr findet natürlich alle Links wie immer in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Und ja, ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Mhm. Mit dieser Gegend und auch mit ihrem Haus und wie sich das alles weiterentwickelt. Mhm. Sie sind ja auch in einem ständigen Wachstums-, Transformations-, Weiterentwicklungsprozess, denn Stillstand ist ja bekanntlich der Tod von allem, also wirtschaftlich, menschlich.
Ja, na, wir sind Gott sei Dank, sind Gott sei Dank auch wirtschaftlich erfolgreich, ja, sind immer wieder in der Lage, auch aus eigener Kraft Investitionen zu stemmen, also wirklich innovativ zu sein und an unterschiedlichen Ecken der Anlage immer wieder zu investieren, sodass das alles immer gut erhalten ist. Das ist ganz wichtig, soll wirklich immer gut erhalten sein, und Innovationen spielen auch eine Rolle, Produktentwicklung. Ja. Menschen haben besondere Bedürfnisse und da muss man sich schon ein bisschen drauf einstellen, dass man braucht nicht jedem Trend hinterher zu rennen. Man soll auch als Betrieb seine eigene Identity haben. Ich glaube, die haben wir gefunden mit der Kombination aus Bewegung, Ernährung, aus einer wunderschönen Natur. Aber auch da muss man einfach immer schauen, dass es nach vorne geht. Vielen Dank auch fürs Gespräch.
Werbefrei. Vielen, vielen Dank. Danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.